Und solche neuere emanzipative Normen, die führen dazu, dass man halt für manche Positionen, wenn man sie vertritt, mehr Widerspruch, mehr Kritik erfährt. Und das ist es, was dann als eine Freiheitseinschränkung skandalisiert wird mit diesen Worten Cancel Culture und Political Correctness. Und ich halte das für einen argumentativen Trick. Denn die Freiheit, die da eingefordert wird, da geht es immer darum, weiter an solchen Praktiken festzuhalten, die als diskriminierend kritisiert werden. Und ich würde sagen, dass da kein verallgemeinerbarer Freiheitsbegriff dahinter steht, sondern fast so eine Art sozialdarwinistische Einstellung, dass man einfach darauf besteht, zu machen, was man will und die Freiheit zu diskriminierendem Verhalten zu haben, eben Freiheit als das Recht des Stärkeren.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Identitätspolitik. Da heißt es ja immer wieder in der öffentlichen Debatte, Identitätspolitik gefährdet die Demokratie. Weil ein Politikstil, der sich auf Gruppenidentitäten bezieht, um gegen Diskriminierung zu kämpfen, dabei angeblich zu Stammesdenken, Cancel Culture und gesellschaftlicher Spaltung führt. So oder ähnlich geht die Kritik, die von Rechten und Liberalen kommt, aber auch von Linken vorgebracht wird, wo behauptet wird, Gruppenidentitäten würden zu Entsolidarisierung führen und am Ende so abstrakt eine Rückbesinnung auf einen linken Universalismus gefordert wird. Dass das falsch ist und dass Identitätspolitik grundsätzlich wichtig für die Verbesserung unserer Demokratien ist, dafür argumentiert Carsten Schubert in seinem Buch Lob der Identitätspolitik. Darin verteidigt der Philosoph den Bezug auf Identitäten als Notwendigkeit, um Diskriminierungsverhältnisse überhaupt erst sichtbar zu machen und das universalistische Versprechen unserer Gesellschaften zu konkretisieren. Genau, und ich habe Carsten Schubert eingeladen, um im Dissens-Podcast darüber zu sprechen, was sich eigentlich der lautstarken Kritik entgegenhalten lässt, wo es aber vielleicht auch Übertreibungen und Sackgassen beim Bezug auf Identitäten gibt und wie eigentlich angesichts von Pluralität ein linker Universalismus aussehen kann, der seinen Namen am Ende auch verdient. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Carsten, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, danke dir, dass du hier bist. Wir wollen über Identitätspolitik sprechen, ein Thema, das polarisiert, wie du auch in deinem Buch natürlich konstatierst. Oft heißt es sogar, Identitätspolitik gefährde die Demokratie, etwa weil ein Politikstil, der sich auf Gruppenidentitäten bezieht, angeblich zu Stammesdenken führt, das unsere Gesellschaften spaltet. Und auch von links gibt es diese Kritik. Auch zuletzt gab es Buchveröffentlichungen, zum Beispiel recht prominent Kampf der Identitäten von Jan Feddersen und Philipp Gessler, die auch Identitätspolitik als vermeintliche Abkehr von linken universalistischen Werten kritisiert haben.
Ja.
Carsten, du hast jetzt eine grundsätzliche Verteidigung der Identitätspolitik vorgelegt. Das Buch heißt Lob der Identitätspolitik. Für den Einstieg mal, wir wollen das Thema natürlich peu à peu aufrollen. Warum braucht es gegen diesen Chor der Kritik, auch von links, warum braucht es da deiner Ansicht nach ein Lob der Identitätspolitik oder warum ist der politische Kampf um Identitäten unerlässlich für unsere Demokratie?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass es dieses grundsätzliche Lob der Identitätspolitik dringend braucht, weil die ganzen Veröffentlichungen, die es jetzt in letzter Zeit zum Thema gab, ja immer in dieselbe ähnliche Richtung gehen. Es geht immer um so eine Fundamentalkritik an Identitätspolitik, die mal polemischer, mal differenzierter vorgetragen wird. Und du hast das gerade schon angeschnitten, Identitätspolitik wird dabei immer als eine Bedrohung der Demokratie dargestellt, und zwar insbesondere des vernünftigen demokratischen Diskurses oder der demokratischen Gemeinschaft oder eben auch von links, von solidarischen und kapitalismuskritischen Bewegungen. Und das Buch ist jetzt eine Antwort darauf. Es ist tatsächlich das erste und einzige auf dem deutschen Buchmarkt, das diesem relativ großen, diesem riesigen Anti-Identitätspolitik-Chor etwas entgegensetzt und eben ruhig und systematisch die gegenteilige These vertritt, nämlich dass Identitätspolitik notwendig für die kontinuierliche Verbesserung unserer Demokratie ist. Also wirklich das Gegenteil von dem, was normalerweise in dieser Debatte sehr lautstark behauptet wird. Und diese Notwendigkeit, von der ich spreche, das ist natürlich eine ziemlich starke These. Und ganz knapp ist der Kern des Arguments dabei, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrung diese Diskriminierung besser beschreiben und analysieren können als die Mehrheitsgesellschaft, die dabei bestimmte Blockaden hat, insbesondere Blockaden gegenüber diesem Wissen um Diskriminierung. Und Identitätspolitik ist also demokratietheoretisch nötig, weil sie den politischen Prozess mit solchem Wissen um Diskriminierung versorgt. Und mit Sicherheit werden wir noch sehr viel über die Details und die Probleme, mit denen man umgehen muss, sprechen, wenn man diese Grundthese erstmal plausibel findet.
Mhm. Ja, voll. Wir wollen gleich noch ein bisschen detaillierter drauf sprechen, auch wo du auch in aktuellen Debatten siehst, sei es antirassistischen, antisemitischen, antisexistischen, queeren Debatten, wo du siehst, wie das zu einer Verbesserung der Demokratie beiträgt, aber auch, wo vielleicht Fallstricke sind. Ja? Mhm. Weil es gibt ja bestimmte Kritiken an Identitätspolitik, die keine Fundamentalkritiken sind, auch von links etwa, sondern wo darauf hingewiesen wird, wo Identitätspolitiken vielleicht auch regressive Elemente haben können oder in was Regressives kippen können. Mhm. Und das analysierst du ja auch in deinem Buch, wo da auch Fallstricke sein können. Mhm. Und vielleicht können wir auch so ein bisschen drüber sprechen. Der Referenzrahmen ist ja so ein bisschen die liberale Demokratie, die du hast, aber inwiefern Identitätspolitik, ob es auch revolutionäre Identitätspolitiken gibt, ja, die sich unterscheiden vielleicht von eher liberalen oder auch von linker Perspektive reformistischen Identitätspolitiken. Genau, aber vielleicht, bevor wir das alles aufrollen, gibt es vielleicht auch eine persönliche Geschichte zu deinem Buch, also was dich vielleicht auch persönlich motiviert hat, das zu schreiben, und wen willst du eigentlich damit erreichen? Du hast jetzt schon darauf hingewiesen, dass es ja so auch aus linken und linksliberalen Kreisen da eine Kritik an Identitätspolitik gibt. Von den Rechten kennen wir sie ja, da wird das ja als Kampfbegriff, ne, die Cancel Culture zum Beispiel, angeführt. Aber an wen richtet sich dein Buch?
Also das Buch richtet sich an die breite Öffentlichkeit, in der dieses Thema diskutiert wird. Und das sind die Rechten sind da, glaube ich, gar nicht so zentral. Die instrumentalisieren das Ganze natürlich, aber die Hauptzielgruppe ist die, ich sag mal so, bürgerliche Öffentlichkeit, quasi der selbstidentifizierten Mitte, in der das Thema ja sehr heiß diskutiert wird. Also die Menschen, die diese Kritiken an Identitätspolitik plausibel finden und vielleicht auch schon mal eines der vielen dagegen gerichteten Bücher gelesen haben. Und die finden sich ja tatsächlich auch in vielen verschiedenen Lagern, also liberal, konservativ und auch links. Und mir geht's darum, diesen Diskurs, diesen sehr identitätspolitik-kritischen Kurs, den ein bisschen komplexer zu gestalten, dass der ein bisschen klüger geführt wird. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ein wichtiges Element ist, um dem gesellschaftlichen Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Also das ist so die eine Seite des Publikums, also tatsächlich in diese Debatte, über die wir geredet haben, rein intervenieren. Mhm. Weil ich hoffe und davon ausgehe, dass da eine ganze Menge Leute sind, die an vernünftiger Argumentation interessiert sind und die man mit so einem Buch tatsächlich erreichen kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja eine ganze Menge Menschen, vielleicht hören Sie auch gerade zu, die politisches Engagement gegen Diskriminierung wichtig finden, also quasi Identitätspolitik-FreundInnen. Und für die gibt es im Augenblick, quasi im Gegensatz zu dem anderen Lager, gar keine Bücher, die diese Position für Identitätspolitik demokratietheoretisch untermauern. Und mit dem Buch möchte ich auch Ihnen helfen, die eigene Position zu schärfen. Mhm. Und damit zusammenhängt, also ich glaube und hoffe auch, dass das Buch für linke Diskussionen so zur Grundlagendiskussion von Aktivismus dienen kann und dem einen guten Rahmen geben kann. Und ich glaube, dass das besonders wichtig ist für die gesellschaftliche Linke, weil die Debatten ja insbesondere innerhalb der Linken von starken Verwürfnissen geprägt sind. Also das materialistische gegen das identitätspolitische Lager. Man kann ja sagen, die Linkspartei ist an diesem Streit fast zerbrochen. Und ich hoffe, dass das Buch ein bisschen helfen kann, diesen Konflikt so ein bisschen aufzulösen und produktiver zu führen und dass das auch zu einer Stärkung der gesellschaftlichen Linken beitragen kann.
Mhm. Lass uns mal über deine zentrale These sprechen, nämlich, dass Identitätspolitik für die laufende Verbesserung unserer Demokratie unverzichtbar ist. Also, dass sie nicht wie der Chor der Kritiken jetzt zuletzt auch immer wieder laut war in der Öffentlichkeit, eine Bedrohung ist, sondern dass es unverzichtbar ist, weil, wie du schon sagtest, da aus einer bestimmten Position Diskriminierung überhaupt erst sichtbar gemacht werden kann, Wissen, was in der Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt vorhanden ist. Genau, vielleicht kannst du das mal einbetten in die Historie von Identitätspolitik. Also was sind eigentlich die Ursprünge? Und die liegen ja meines Wissens nach in den 70ern, wo es innerhalb der Linken erstmal eine Kritik an Marginalisierung bestimmter Gruppen in sozialen Bewegungen gab, ne? Also das wurde ja auch im Podcast schon mehrfach thematisiert, das Combahee River Collective, ne, ein Kollektiv schwarzer, lesbischer Feministinnen, die den Begriff überhaupt erst eingeführt haben und die eine ja krass revolutionäre sozialistische Politikauffassung hatten und aber geschaut haben, hey, wo werden da schwarze Frauen etwa übergangen, ne? Wo werden da Positionen unsichtbar gemacht, ne? Genau, also vielleicht kannst du mal ausführen, wie können wir Identitätspolitik im Sinne der Geschichte des Konzepts und auch anhand von aktuellen Debatten verstehen, ja? Also was ist da vielleicht so eine Definition von Identitätspolitik? Und wenn du davon sprichst, dass sie für die Verbesserung von Demokratie sorgt, ja, was für ein Verständnis von Demokratie legst du da zugrunde, ja, und von Teilhabe?
Ja. Ich fange vielleicht mal damit an, nochmal zu probieren, zu erklären, was ich mir unter Identitätspolitik verstehe. Also eine Definition. Und zwar schlage ich die Definition vor, dass Identitätspolitik die politische Praxis von marginalisierten Gruppen ist, die bestimmte Diskriminierungserfahrungen teilen und dann gemeinsam gegen diese Diskriminierung vorgehen. Und da sind ein paar Dinge besonders hervorzuheben an diesem Konzept. Das eine ist die gemeinsame Standpunktbildung. Also mit anderen Worten, dass es bei Identitätspolitik darum geht, die eigene Diskriminierung überhaupt erst zu verstehen und dann eine gemeinsame Position dazu zu entwickeln. Und wichtig ist hier, dass dazu natürlich immer eine Aushandlung dieser gemeinsamen Identität, Diskussion und Streit und so weiter und so fort dazugehören. Und das Zweite ist die normative Orientierung. Also es geht um den Kampf gegen Diskriminierung, zwar gegen die eigene Diskriminierung, aber dafür wird ja Bezug genommen auf Diskriminierungsfreiheit, auf universalistische Werte. Denn man kann Diskriminierung eigentlich nur so anklagen durch diesen normativen Bezug. Und das heißt, die Forderungen von Identitätspolitik folgen einer universalistischen Normativität. Das heißt, es geht letztlich um die Verwirklichung von tatsächlicher Gleichheit und Freiheit, also letztlich die demokratischen Grundwerte, auf denen unser Gemeinwesen fußt. Und Identitätspolitik leistet es jetzt, diese ja sehr abstrakten und auch immer umstrittenen Begriffe zu konkretisieren aus der jeweils partikularen Perspektive der Betroffenen. Und damit hängt zusammen ein weiterer für die Debatte ganz wichtiger Punkt, dass Identitätspolitik nicht gleichzusetzen ist mit Interessenpolitik. Denn bei Interessenpolitik geht es nicht um Diskriminierung. Also das heißt mit anderen Worten, es ist nur dann Identitätspolitik, wenn es um tatsächliche, um real existierende Diskriminierung geht. Die muss also objektiv vorhanden sein und die muss auch intersubjektiv verständlich gemacht werden können. Das heißt also, Vernunft und Objektivität sind Kernelemente von Identitätspolitik. Das sind jetzt in dieser Beschreibung schon drei ziemlich zentrale Pfeiler, mit denen einigen der Argumente der Debatte etwas entgegengesetzt wird. Du hattest jetzt gerade noch zur Geschichte gefragt. Also du hast es gesagt, Identitätspolitik ist in den 70ern entstanden mit dem Combahee River Collective und den neuen sozialen Bewegungen da. Und das ist einerseits richtig. Ich würde aber sagen, dass man den historischen Anfangspunkt von moderner Identitätspolitik sogar noch vorversetzen kann. Ich würde sagen, dass Klassenpolitik eigentlich die erste moderne Identitätspolitik in dem Sinne ist, wie ich sie hier konzeptionalisiere. Denn es ging da ja um die Entwicklung eines Klassenstandpunktes gegen die bürgerliche Ideologie. Und die Grundformulierung der epistemischen Problematik, also die Problematik, die sich darum dreht, was man eigentlich wissen kann und wie politisches Wissen zustande kommt, die ist ja für meine Argumentation mit den feministischen Standpunkttheorien und so zentral, die war da mehr oder weniger gut, mehr oder weniger rudimentär, kann man sich drüber streiten, aber die Kernargumente waren da schon entwickelt. Im marxistischen Idiom geht es dann um Ideologie und falsches Bewusstsein und so weiter und so fort. Und insofern würde ich den Anfangspunkt dort sehen. Und es ist aber richtig, dass mit den 68ern und den neuen sozialen Bewegungen schon nochmal ein anderer Spin in die Debatte gekommen ist, weil es bis dahin in der antirassistischen und feministischen Bewegung insbesondere darum ging, für gleiche Rechte zu kämpfen. Ja. Und in den neuen sozialen Bewegungen hat sich das dann geschiftet oder wurde ergänzt durch den Kampf für die Anerkennung der eigenen Besonderheit. Also was dann in den Mittelpunkt gerückt ist, ist eine Normalitäts- und auch eine Normativitätskritik. Also beispielsweise die Kritik an Heteronormativität. Und das hing zusammen, dass dann mehr Wert darauf gelegt wurde, auch Gegenkulturen zu entwickeln und radikale Kritik an den fundamental diskriminierenden Strukturen der Mehrheitsgesellschaft geäußert wurde. Es war also, dass das einfach mitmachen wollen durch gleiche Rechte im Gegebenen in dieser radikaleren Analyse nicht mehr genug, weil die Diskriminierungsverhältnisse das Gegebene so fundamental strukturieren, sondern es ging dann darum, durch quasi ein Worldmaking auch andere Räume aufzubauen und andere Normen zu setzen. Und man kann das halt auf die Formel bringen, die Anerkennung der Besonderheit. Mhm. Und bei Identitätspolitik seitdem kann man eigentlich in den meisten Projekten auch so eine interne Auseinandersetzung über die Ausrichtung der politischen Kritik sehen. Also, dass es immer Auseinandersetzungen darüber gibt, ob man stärker auf gleiche Rechte im Gegebenen sich fokussieren sollte oder ob man sich stärker auf eine radikalere Fundamentalkritik fokussieren sollte. Das ist beispielsweise in der schwulen Bewegung beziehungsweise ganze schwul-lesbischer Bürgerrechtsaktivismus versus eine radikalere queere Kritik, die auch ein eher kritisches Verhältnis zum Einfordern gleicher Rechte hatte. Paradigmatisch dafür waren die Diskussionen, die vor einiger Zeit gelaufen waren in diesen Identitätspolitiken, um wie gut es eigentlich ist, wenn die Ehe für alle geöffnet wird.
Ja. Hm. Ja, vielleicht lässt sich das so unterscheiden in den Begriffen Emanzipation und Befreiung. Mhm. Ne? Also wo es bei Emanzipation um die Anerkennung in einem gegebenen Rechtskontext geht, bei Befreiung dann oftmals auch um die Abschaffung. Mhm. Von Identitäten, also vielleicht ein nicht revolutionäres und revolutionäres Verständnis, was ich nicht unbedingt ausschließen muss, so, aber ich glaube, aus linker Perspektive ist es schon interessant auch zu sehen, wo es auch historisch gesehen radikale Verständnisse von Identitätspolitik gab, wie zum Beispiel irgendwie einen, du hast es schon gesagt, so einen queeren materialistischen Feminismus, so, mhm. wo es im weitesten Sinne ja vielleicht um eine geschlechtslose Gesellschaft geht, also dann um den Anspruch, nicht identifiziert zu werden nach einem bestimmten heteronormativen Geschlecht, einer Zuschreibung. Oder wenn man sich irgendwie eine Tradition eines Black Radicalism anschaut, irgendwie eine Malcolm X, wie der sich entwickelt hat von so einem schwarzen Nationalismus, wo es so um den separatistische Abnabelung von der weißen diskriminierenden Mehrheitsgesellschaft ging, hin zu irgendwie so einem revolutionäreren Verständnis von Überwindung von Rassismus. Mhm. Und bei der Klassenpolitik gibt es das ja vielleicht auch, irgendwie so ein reformistisches Verständnis von Anerkennung für Arbeit. Und bei einer revolutionären Klassenpolitik die Idee davon, von der Abschaffung der Lohnarbeit, mhm. von der Abschaffung der Klassendifferenz, Kapitalist, Arbeit, aber dementsprechend auch der eigenen Selbsttransformation. So. Mhm. Und das sind, glaube ich, Sachen, die man nicht irgendwie als sich ausschließend betrachten muss, wo aber vielleicht schon manchmal bestimmte Identitätspolitiken dann bei fixen Identitäten stehen bleiben. Ja. Und das ist ja vielleicht auch eine Diskussion, auf die du gerade hingewiesen hast, ne? Also
ich glaube, worüber wir jetzt sprechen, das betrifft das Ziel von Identitätspolitiken. Und ich glaube, dass die jeweils immer selbst umstritten sind. Also es gibt tatsächlich diese, gerade so im poststrukturalistischen Denken, aus dem ich ja komme, so eine ein Denken hin zum Auflösen von Identitäten, so eine eigentlich anti-identitäre Normativität, ja, in der radikalen Queer Theory in den 2000ern, würde ich sagen, war das besonders in. Es geht vor allen Dingen um Dekonstruktion. Und ich habe da ein relativ skeptisches Verhältnis zu, weil ich in dieser Konzeption der demokratisierenden Funktion von Identitätspolitik ja eher den Wert oder die Aufmerksamkeit lege darauf, dass Identitäten erstmal positiv konstruiert werden müssen und dann auch einen natürlich immer neu verhandelbaren, aber irgendwie einen Identitätskern haben, aus dem heraus dann Gesellschaftskritik geübt werden kann. Mhm. Und ob das quasi in so einer langfristigen historischen Schau das Ziel ist, durch das Abschaffen der zugrunde liegenden Diskriminierungsverhältnisse diese Identitäten dann aufzulösen oder nicht, das ist, denke ich, recht unterschiedlich. Also vielleicht liegt das bei antirassistischen Kämpfen näher als beispielsweise bei queerer Identitätspolitik in ihren unterschiedlichen Schattierungen, weil auch eine noch so stark durch eine Heteronormativitätskritik gegangene Gesellschaft wird es ja dann Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung geben. Und ich glaube, dass es nach wie vor einen Bedarf geben wird für queere Menschen, sich in Gegenkulturen zusammenzufinden und ja, ein Worldmaking zu betreiben, das jenseits der Mehrheitsgesellschaft liegt. Also ich würde denken, dass auch rechtlicher Fortschritt jetzt in Bezug auf die Diskriminierungsfreiheit bezüglich sexueller Orientierung und Identität nicht zu einem Verschwinden des Bedarfs der jeweiligen Identitätspolitik führt. Mhm.
Wo wir jetzt schon beim Thema sind, und du hast jetzt auch schon angesprochen, dass eigentlich die Ursprünge der Identitätspolitik in der ArbeiterInnenbewegung liegen. Mhm. Früher natürlich männlich als Fabrikarbeiter sich vorgestellt. Das wirft natürlich auch so ein Schlaglicht auf so Kommentare von links, die sagen, wir brauchen jetzt irgendwie wieder mehr Klassenpolitik und weniger Identitätspolitik, dass auch linke Klassenpolitik schon immer Identitätspolitik war. Mhm. So. Und heute ist halt das Klassensubjekt, was wir natürlich dringend benötigen, um irgendwie gegen Ungleichheit, Klimakrise, Faschismus und so weiter anzugehen, ist natürlich ein viel vielschichtigeres und vielgestaltigeres, als noch damals es die Vorstellung war, eben durch die auch diskriminierungskritischen Kritiken, ne, von FeministInnen, von Menschen, die von Rassismus betroffen sind etwa. Mhm. Und gleichzeitig ist es von links natürlich schon eine Herausforderung, irgendwie das zusammenzudenken, Klassenpolitik und Diskriminierungskritik. Und Diskriminierungskritik kann von links gesehen natürlich auch am Ende bei sowas landen wie einem liberalen Feminismus oder einem liberalen Antirassismus, der nicht auf die Ausbeutungsebene im Kapitalismus schaut, die auch rassistische und sexistische Schlagseite hat. Mhm. Deswegen, wie denkst du darüber nach oder was würdest du gern Linken mitgeben, die sich genau in dieser Debatte befinden? Mhm. Wie lässt sich dieses Verhältnis von so antikapitalistischer, sozialistischer Programmatik zusammendenken mit Diskriminierungskritik? Denn es ist ja zweifelsohne eine Herausforderung, in einer vielfältigen Gesellschaft, die wir haben, mit vielen Identitäten da gemeinsames Handeln, ja, und gemeinsame Subjektivität herzustellen.
Ich befürchte, dass ich das Problem nicht werde lösen können. Nee. Aber zumindest kann ich was dazu sagen, was ich an der linken Kritik an Identitätspolitik problematisch finde. Und das könnte zumindest ein bisschen helfen. Mhm. Also es geht ja da immer um den Vorwurf der Ablenkung von ökonomischen Fragen. Und die kulminiert darin, dass teilweise gesagt wird, dass Identitätspolitik quasi schuld daran sei, dass antikapitalistische Politik scheitere. Und das halte ich aus verschiedenen Gründen und auf verschiedenen Ebenen für falsch. Also das erste, ein bisschen theoretischere Argument ist, dass diese Position meist auf einem problematischen Universalismus beruht, wo gesagt wird, dass das Grundproblem der Politik der Kapitalismus ist. Und alle emanzipativen Bewegungen, die nicht unmittelbar kapitalismuskritisch sind, die dadurch abwertet. Und zwar oft mit einem ziemlich autoritären Gestus. Und das kennen wir ja aus dem quasi das frühere Vokabular im materialistischen Denken dazu, hieß Haupt- und Nebenwiderspruch. Und also dem widerspreche ich natürlich, weil, da kommen wir ja gleich noch zu, für meine Argumentation zentral ist, dass es eine Pluralität von Standpunkten gibt. Und also die Welt ist halt einfach zu komplex, und zwar auch zu komplex für die beste kapitalismuskritische Gesellschaftstheorie. Also das heißt, wir brauchen die verschiedenen Standpunkte der ganz unterschiedlich von Diskriminierung betroffenen Menschen, um sie zu verstehen, auch um den Kapitalismus zu verstehen. Und deswegen ist so ein theoretischer Ansatz, der mit so einer quasi Abwertung beginnt, deswegen halte ich den problematisch und spreche mich da für ein grundsätzlich pluralistisches Framework aus. Mhm. Und das Zweite ist, dass identitätspolitische Gruppen und Theorien ja auch meist Benachteiligung und Ausbeutung im Kapitalismus kritisieren, eben aus ihrer je spezifischen Perspektive. Und mittlerweile ist diese ganze Diskussion ja auch weiter. Und ich glaube, es ist so in der Theoriediskussion klar, dass man den Kapitalismus nicht ohne die Spezifika der sexistischen und rassistischen Ausbeutung verstehen kann. Und für den Feminismus und den Antirassismus war diese Einsicht immer zentral, dass man auch den Kapitalismus nur mit einer Sexismus- und Rassismuskritischen Brille versteht. Und deswegen ist Identitätspolitik ganz, ganz wichtig auch für eine bessere Kapitalismusanalyse. Also einfach dieses Zusammenwirken der verschiedenen Ansätze. Und das waren ja zwei relativ theoretische Argumente. Und das dritte ist eigentlich das Wichtigste. Denn einfach empirisch halte ich den Vorwurf, dass Identitätspolitik die Klassenpolitik gelähmt hätte, den halte ich für falsch. Also sowohl historisch als auch quasi jetzt aktuell empirisch. Denn diese Lähmung, die kommt ja vor allem durch den Neoliberalismus, der sich quasi durch sehr viele verschiedene Gründe entwickelt hat, der zu einer Schwächung der Gewerkschaften geführt hat, verstärkt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, die immer noch als Systemkonkurrenz so einen gewissen Druck zur sozialen Zähmung des westlichen Kapitalismus fungiert hat, und dann die ganze Wandlung der Arbeit durch die Globalisierung. Und es gibt halt einfach heute keine traditionelle Arbeiterklasse in dem Sinne mehr, wie sie die traditionellere Klassenpolitik irgendwie als Ausgangspunkt genommen hat. Man kann die aktuelle Situation, beziehungsweise die aktuelle Situation wird in der Wissenschaft als eine demobilisierte Klassengesellschaft beschrieben. Also es gibt zwar eine total krasse Ungleichheit, also es gibt eine Klassengesellschaft. Ich zitiere ja diese Statistik, 1% der reichsten Deutschen besitzen über 1/3 des Gesamtvermögens. Also es ist eine perverse Ungleichheit, in der wir leben, und sie zerreißt unsere Gesellschaft. Und das wird von den Menschen auch gesehen und moniert, diese Ungleichheit, aber es gibt keine Mobilisierung dagegen. Und das liegt daran, dass sich diese vertikalen Klassenkämpfe, also unten kämpft gegen oben, immer mehr abgelöst hat von so horizontalen Konkurrenzkämpfen und einer Ablösung nach unten. Und quasi die soziologischen Ursachen dessen sind komplex, aber sie liegen insgesamt nicht darin, dass feministische Frauen und Schwule gesagt haben, dass sie irgendwie in ihrem So-Sein anerkannt werden wollen. Hm. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eine neue Klassenmobilisierung, quasi eine neue klassenbasierte Identitätspolitik. Und es wäre sehr viel gewonnen, wenn sich die Linke quasi refokussieren würde, nicht mehr vom Kampf gegen die Identitätspolitik, sondern auf ein intersektionales Remaking of Class, schreibe ich im Buch. Und das würde letztlich nicht anders funktionieren als Identitätspolitik im konstruktivistischen Sinne, wie ich sie beschreibe, also wo es darum geht, die verschiedenen Erfahrungen zusammenzubringen und erstmal einen gemeinsamen Erfahrungsschatz und eine gemeinsame Sprache zu finden und daraus eine politische Identität zu schaffen, aus der dann in die Institutionen gewirkt werden kann. Und also ganz wichtig ist mir bei dieser ganzen Sache, dass es aus meiner Sicht keinen Grund gibt, ein solches kapitalismuskritisches Projekt gegen Identitätspolitik zu positionieren, wie das beispielsweise da beim Bündnis Sarah Wagenknecht und anderen, die dem anhängen, passiert. Also ich halte das auf allen Ebenen für falsch und trotzdem teile ich natürlich total die Problemanalyse, dass wir keine effektive Klassenpolitik haben und das ist eines der dringendsten Probleme unserer Zeit.
Ja, voll. Identitätspolitik ist natürlich kein Lifestyle, liebe Sarah. Und sie hat sich auch schon vom Antikapitalismus verabschiedet. Ne? Also ist ja jetzt ein großer Fan von Ludwig Erhard und von der sozialen Marktwirtschaft. Also vom Antikapitalismus ist da bei aller Kritik an Identitätspolitik dann auch nichts mehr übrig geblieben. Genau, nee, aber gute Punkte, die du da machst, Carsten. Denn das sind, glaube ich, schon Sachen, das konzeptionell und der Praxis zusammenzubringen für Leute, die uns ja auch zuhören in ihrem eigenen politischen Handeln, Antirassismus, Feminismus, aber auch Klassenpolitik. Das ist eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, vollkommen klar. Mhm. Genau, vielleicht können wir kurz nochmal allgemein auf die Debatte schauen, also einen Schritt zurück machen. Mhm. Und die ist ja tatsächlich schon krass davon geprägt, wenn wir jetzt aus unserer Bubble rausschauen, von dem, was du schon eingangs beschrieben hast, dass Identitätspolitik als die Bedrohung wahrgenommen wird für die Demokratie. Ne? Was ja, weiß ich nicht, wenn man sich die rechten Horden anschaut, die gegenwärtig mobil machen, ja, weiß ich gar nicht, wie Leute überhaupt darauf kommen, sich damit zu befassen, ne? Und nicht das Augenmerk darauf zu legen, was das eigentliche Problem ist, nämlich Faschismus. Aber genau, das ist verbunden natürlich auch mit dem Begriff der Cancel Culture. Mhm. Ne? Also von der Rechten wird das klar instrumentalisiert, die Begriffe Cancel Culture und Political Correctness, ne? Die spielen sich dadurch als Opfer von Sprachregelungen auf. Dahinter ist natürlich auch nur der Versuch, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, andere Diskriminierungsformen unsichtbar zu machen, eigene Privilegien, eigene Überlegenheit abzusichern. Aber das sind natürlich nicht die einzigen, die da in diesen Chor einstimmen, sondern es gibt auch allgemein, sage ich mal, so in der Mitte der Gesellschaft, wie du vorhin gesagt hast, gibt es ja auch die Debatte. Und da ist dann oft zu hören, dass es so eine Cancel Culture gibt, ja, dass die Freiheit der Rede durch Identitätspolitik eingeschränkt wird, etwa in der Kunst, an Unis oder auch in den sozialen Medien. Und mir scheint, da gibt es einige Missverständnisse, gerade auch in der öffentlichen Debatte. Zum einen gibt es natürlich ein berechtigtes Interesse dran, wo wir uns demokratisch darauf verständigen, Hassrede zu unterbinden. So, da ticken natürlich demokratische Gesellschaften unterschiedlich. In den USA ist man da um einiges liberaler, so, aber hier haben wir halt demokratisch zum Beispiel Entscheidungen gefällt, dass bestimmte Formen der Hassrede nicht gehen und dass sie auch justiziabel sind. So, das ist das eine. Und zum anderen scheint mir so eine weirde Vorstellung zu existieren, dass schon als Einschränkung der Meinungsfreiheit angesehen wird, wenn man Widerspruch erntet. Und sei es noch, dass der Chor an Widerspruch noch so laut und vielleicht auch noch so unter der Gürtellinie ist, so. Also das Recht, nicht vom Staat belangt zu werden und freie Meinungsäußerung zu haben, heißt ja nicht, dass man die Freiheit genießt, keinen Widerspruch zu bekommen. So. Und da geht, glaube ich, auch viel durcheinander. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie du so allgemein auf die Debatte um Identitätspolitik als Bedrohung unserer Demokratie schaust, gerade mit Blick auf den Begriff der Cancel Culture, der so prominent, glaube ich, ist. Und im Kern, das beschreibst du auch im Buch, geht es da auch um einen Streit darum, wie wir Freiheit verstehen. Also welche Vorstellungen von Freiheit lassen sich da beobachten in dieser Debatte? Mhm. Und für was für einen Freiheitsbegriff sollten wir uns da vielleicht deiner Ansicht nach auch stark machen? Genau.
Ja. Also einen ganz wichtigen Unterschied, den ich betonen möchte, den hast du gerade schon aufgemacht. Und zwar der fundamentale Unterschied zwischen Einschränkungen von grundlegenden Freiheitsrechten, also wie der Meinungs-, wie der Kunstfreiheit und der Wissenschaftsfreiheit, die eben nur staatlich erfolgen kann. Und im Gegensatz dazu diese Phänomene, die betitelt werden mit den Begriffen Cancel Culture und Political Correctness. Denn diese Phänomene, das sind nicht Einschränkungen solcher Grundfreiheiten, weil der Staat da gar nicht illegitim sanktionierend auftritt. Sondern bei diesen Phänomenen, die so im öffentlichen Diskurs verhandelt werden, da geht es eigentlich immer um die Entwicklung neuer gesellschaftlicher Normen. Also im öffentlichen Diskurs, in der Kunst und in der Wissenschaft, aber eben ohne solche staatlichen Eingriffe. Und solche neuere emanzipative Normen, die führen dazu, dass man halt für manche Positionen, wenn man sie vertritt, mehr Widerspruch, mehr Kritik erfährt. Und Das ist es, was dann als eine Freiheitseinschränkung skandalisiert wird mit diesen Worten Cancel Culture und Political Correctness. Und ich halte das für einen argumentativen Trick, der auf einem problematischen Freiheitsverständnis beruht. Und deswegen habe ich im Buch da ein langes Kapitel zu diese Art des Umgangs mit Freiheit zu analysieren. Und ich analysiere diesen Freiheitsbegriff quasi auf so eine Kurzformel gebracht als Freiheit als das Recht des Stärkeren. Mhm. Denn die Freiheit, die da eingefordert wird, da geht es immer darum, weiter an solchen Praktiken festzuhalten, die als diskriminierend kritisiert werden. Und ich glaube, dass hier, auch wenn das jetzt nicht immer explizit gemacht wird, eine grundsätzliche Delegitimierung solcher Diskriminierungskritik zugrunde liegt. Also man kennt ja so diese Einstellung in diesem Diskurs, dass die Minderheiten gefälligst nicht so aufmüpfig sein sollen. Und deswegen nenne ich das Freiheit als das Recht des Stärkeren, denn Freiheit wird hier letztlich ins Feld geführt, um sich aus dem Feld der Moral zu verabschieden. Deshalb diese Kurzformel. Wichtig ist aber, dass es ja auch tatsächlich um gewisse Freiheitseinschränkungen geht, wenn man sich nicht mehr diskriminierend verhalten sollte. Das ist ja eine Regulierung. Aber es ist eben keine problematische Freiheitseinschränkung, wie in dem Diskurs behauptet, sondern eine gute letztlich, weil die Freiheit gleicher realisiert wird, weil dadurch ja die vorher eingeschränkte Freiheit von Menschen, die an illegitimen Diskriminierungen gelitten haben, erhöht wird. Also ein Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen: Wenn man früher ungestört sexistische Witze machen konnte, dann war das Freiheit, aber eben nur aus dieser Perspektive. Und ich würde sagen, dass da kein verallgemeinerbarer Freiheitsbegriff dahinter steht, sondern fast so eine Art sozialdarwinistische Einstellung, dass man einfach darauf besteht, zu machen, was man will und die Freiheit zu diskriminierendem Verhalten zu haben, eben Freiheit als das Recht des Stärkeren.
Gerne.
Und jetzt ist aber die Frage, wenn da so ein eigentlich quasi amoralischer Freiheitsbegriff dieser Debatte zugrunde liegt, warum funktioniert die Debatte dann so? Warum verfängt sie so gut öffentlich? Das ist ja dann erstmal ein Rätsel. Und dazu schlage ich eine Interpretation vor, nämlich, dass das an dem verkürzten Freiheitsverständnis des politischen Liberalismus liegt, der ja für unsere Gesellschaft eigentlich fundamental strukturierend ist. Und da geht es darum, dass Freiheit gedacht wird als die Abwesenheit von Einmischung. Das heißt also, wenn benachteiligte Gruppen die aktuell geltenden Normen problematisieren, dann wirkt das wie eine Einmischung. Aber was dabei übersehen wird, ist, dass wir ja sowieso in einer total stark von Regeln durchzogenen Welt leben. Und es gibt in dem Sinne kein Leben ohne Einmischung. Es gibt quasi keine totale Freiheit, sondern es gibt nur unterschiedliche Arten der Einmischung. Also nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen: Wenn man halt früher sexistische Witze machen konnte und jetzt sanktioniert wird, dann wirkt das jetzt wie eine neue Einmischung. Aber es ist ja die viel krassere Einmischung, wenn man wegen ständiger sexistischer Witze einem Beruf nicht nachgehen kann. Und weil das aber die Norm war, wurde das gar nicht als eine Einmischung artikulierbar. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, dass dieses verbreitete Freiheitsdenken, wo es um äußere Einmischung geht und um letztlich Freiheit ist, in Ruhe gelassen zu werden, ja, dieses Freiheitsverständnis hat etwas im Kern Konservatives, weil es nur auf die Skandalisierung von neuen Normen den Blick lenkt und die Regeln, an die wir uns schon gewöhnt haben, obwohl sie vielleicht schlecht für uns sind, die wird dadurch übersehen. Und es sind ja bestimmt auch ein paar theoretisch so in der politischen Theorie und Philosophie versiertere HörerInnen dabei. Quasi im Hintergrund dieser Beschreibung liegt Foucault und seine Argumente gegen den politischen Liberalismus. Also der Foucault'sche Machtbegriff, wo es darum geht, dass es kein Außerhalb der Macht gibt, und der Begriff der Subjektivierung, also die Konstitution von Subjektivität durch gesellschaftliche Normen. Und in diesem Foucault'schen Framework kann man Freiheit nicht einfach als die Abwesenheit von äußeren Einflüsse denken, weil die Macht ja quasi eh in uns wirkt, indem sie uns quasi fundamental konstituiert. Und Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Freiheitsbegriff kann man hier entgegensetzen? Mhm. Es gibt ja in der politischen Theorie einerseits diesen negativen Freiheitsbegriff des politischen Liberalismus und dann gibt es den sogenannten sozialen Freiheitsbegriff, der vor allen Dingen von Hegelianern vertreten wird. Und die haben alle bestimmte Schwachstellen und blinde Flecken, haben aber auch alle bestimmte Vorteile, bestimmte Aspekte, die schon für das Freiheitsverständnis wichtig sind, auch hervorzuheben. Ich würde sagen, dass für Identitätspolitik ein dritter Freiheitsbegriff entscheidend ist, den ich Freiheit als Kritik nenne. Und da geht es um die Kritik von gesellschaftlichen Normen, die uns mehr oder weniger unbewusst teilweise steuern und die schädlich sind, aber die eben so selbstverständlich sind, dass wir sie oft gar nicht gut beschreiben können. Und es ist also quasi in diesen Freiheitsbegriff eingebettet ist eine Problematik des Wissens. Ja? Und deswegen brauchen wir Identitätspolitik, um überhaupt Bewusstseinsprozesse zu haben und dann die gesellschaftlich hegemonialen Normen zu ändern. Und ich möchte aber quasi gleichzeitig dazu sagen, dass dieser Begriff der Freiheit als Kritik jetzt nicht der Master-Freiheitsbegriff ist, der jetzt quasi komplett mit der Freiheitsdiskussion aufräumt. Und das ist dann alles, was man dazu sagen kann. Denn der ist quasi spezifisch auf dieses Problem der Normierung und Diskriminierung und der verkürzten Wissensbestände ausgerichtet. Und für quasi andere politische Begründungsoperationen sind durchaus der negative und soziale Freiheitsbegriff auch natürlich immer noch wichtig. Ne? Also die funktionieren zusammen und es geht mehr um eine Erweiterung als eine Ablösung.
Ja, letztendlich müssen wir uns klar machen, es geht um Machterhalt, es geht um Privilegienabsicherung. Mhm. Und da ist der Begriff Cancel Culture natürlich ein willkommenes Instrument, ja, um Protest gegen Diskriminierung zu delegitimieren, auch wenn es natürlich falsch ist und Widerspruch keine Freiheitseinschränkung ist. Aber es verfängt halt am Ende trotzdem, ja, weil wir, glaube ich, ja, wie du sagst, so ein dominierendes Freiheitsverständnis von so einer Ego-Freiheit haben und Freiheit nicht als wechselseitig begriffen wird. Mhm. Dabei ist es ja eigentlich so obvious, dass Freiheiten auch manchmal eingeschränkt werden müssen, damit die Freiheit anderer nicht eingeschränkt wird. Deshalb haben wir sowas wie Mülltrennung. Aber deshalb gibt es auch gewisse Spielregeln in der öffentlichen Debatte. Und wir können vielleicht nachher noch drüber sprechen. Also ich persönlich möchte ja, dass der Bereich der staatlich sanktionierten Hate Speech, dass der ja ganz eng umrissen ist. Aber keiner ist davor befreit, dass er Widerspruch und auch lautstarken Widerspruch erntet. So, aber darum geht's ihnen, so, dass die Freiheit als Stärkrat zu verteidigen, keinen Widerspruch hören zu wollen und linke Identitätspolitik zu delegitimieren letztendlich. Ich muss jetzt irgendwie bei Freiheit als Freiheit des Stärkeren irgendwie spontan an Thomas Gottschalk denken, der jetzt vor kurzem mal so halb senil, sorry, aber es war ja wirklich so von Sprechverboten faselt. Sprechverbote, die es letztendlich nicht gibt.
Aber das ist ja genau das Ding. Also er empfindet das ja tatsächlich so. Also vielleicht ist es auch alles strategisch, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, man kann den Leuten schon abnehmen, dass sie die Probleme ernst meinen, die sie da artikulieren. Und das meine ich ja damit, dass es ja aus der Perspektive reale Freiheitseinschränkungen gibt. Und dass sich linke Politik das auch bewusst machen muss und deswegen nicht so einen, ich sag mal, so einen machtvergessenen Universalismus fahren sollte, bei dem man davon ausgeht, dass wenn man jetzt so ein bisschen Antidiskriminierungspolitik macht, dass quasi alle sofort klatschen, sondern man muss mit gesellschaftlichem Widerstand rechnen, weil das effektive Vorgehen gegen Diskriminierung natürlich Privilegien einschränkt. Und das ist ein Verlust. Und ich glaube, dieser Verlust ist einer der Treiber dieser Reaktion, dieser konservativen Reaktion.
Ja, voll. Man muss auch Thomas Gottschalk ernst nehmen, auch wenn er mir, weiß ich nicht, in den Videos, die ich gesehen habe, doch so ein bisschen mit seinen Mitte 70 halb umnachtet so vorkam. Aber der möchte natürlich einfach weiter sexistisch labern können. So, ne? Und was ich nur sagen will, ist, er soll das auch in der befreiten Gesellschaft weiter tun können, aber dann steht er halt irgendwo am Rande der Gesellschaft, weil ich möchte, dass irgendwie das Miteinander eben eine Freiheit für alle, wie du es schon gesagt hast, am Ende ist so. Mhm. Und dann gilt das halt als irgendwie, weiß ich nicht, eine absurde Position, die er dann hat. Und ja, gegenwärtig genau. Ist es halt keine absurde Position, sondern es teilen halt viele Menschen so. Ne? Aber ja. Ich würde gerne, Carsten, nochmal über die staatliche Sanktionierung von Hate Speech sprechen, weil das ist natürlich ein ambivalentes Ding. Also einerseits ist das ja Teil von Antidiskriminierungsforderungen und gut, wenn Hate Speech auch staatlich sanktioniert wird in einem eng begrenzten Rahmen. Also wenn Rechte etwa Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Queers mit ihrer Menschenfeindlichkeit überziehen, dann gerne verknacken dafür. Aber andererseits kann das auch in was Autoritäres kippen. Also die Cancel Culture, die es in Bezug auf Rassismus und Transfeindlichkeit etwa nicht gibt, ja, auch wenn sie immer wieder von Rechten und Liberalen beklagt wird, die gibt es aber im Kampf gegen Antisemitismus. Mhm. Also da sehen wir gerade irgendwie so eine staatlich autoritäre Formierung einer Antisemitismusbekämpfung. Das haben wir zum Beispiel gesehen, als nach der Eskalation des Konfliktes pro-palästinensische Stimmen und Protest durch den Staat und Institutionen gecancelt wurden. Und da hat jetzt der Bundestag auch vor kurzem eine Resolution besprochen, die sehr wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass Stimmen, die sich in Deutschland kritisch mit Israels Politik auseinandersetzen, sei es palästinensische, sei es jüdische oder linke Stimmen, dass diese in Zukunft weiter an den Rand gedrängt werden. Und alle, die uns zuhören, die wissen, dass wir uns hier im Podcast mit Antisemitismus jeder Art auseinandersetzen und die kritisieren auch linken und postkolonialen Antisemitismus. Aber in Deutschland findet tatsächlich eine bedenkliche Einschränkung der Meinungsfreiheit statt, aus meiner Sicht. Und das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Mich hätte nur an dem Punkt interessiert, wie blickst du auf diese Problematik, ne? Dass das wichtige Anliegen, Minderheiten zu schützen, auch durch staatliche Sanktionen, ja, dass das auch ins Autoritäre und Illiberale kippen kann. Mhm. Und wie siehst du das vielleicht auch in Bezug auf dieses Beispiel?
Ja, grundsätzlich zielt Identitätspolitik ja schon darauf ab, auch umgesetzt zu werden von den gesellschaftlichen Institutionen und sich in den Staat einzuschreiben. Aber gerade wenn es um die Regulierung von Hate Speech geht, dann gibt es auch immer die Gefahr, dass sich emanzipative Regulierungen, wenn sie dann insbesondere mit staatlicher Macht gesellschaftsweit durchgesetzt werden, dann zu illegitimen Einschränkungen von Grundfreiheiten führen. Also letztlich das, was in der ganzen Cancel-Culture-Debatte fälschlicherweise kritisiert wird, weil ich das nicht sehe in Bezug auf die immer dort thematisierten Phänomene wie Rassismus, Transfeindlichkeit und so weiter. Aber ich glaube, man kann so ein Problem beobachten beim staatlichen Vorgehen gegen Antisemitismus. Insbesondere jetzt verstärkt nach den Hamas-Massakern am 7. Oktober. Denn das hegemoniale Konzept von Antisemitismus, das konzentriert sich auf den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Und das ist notorisch schwierig. Es ist notorisch schwierig, diese Art von Antisemitismus, von legitimer Kritik an Israel und seinen systematischen Völkerrechtsverstößen, also sowohl im Gazakrieg jetzt als auch in den besetzten Gebieten schon seit längerem, das davon zu unterscheiden. Und es wurden jetzt gerade nach dem 7. Oktober sehr viele pro-palästinensische Stimmen unterdrückt und Vorträge abgesagt, eben weil sie fälschlicherweise als antisemitisch eingestuft worden sind nach diesem Konzept. Und es gibt außerdem massive Einschränkungen des Versammlungsrechts bei pro-palästinensischen Demonstrationen, die ja von RechtsexpertInnen und Menschenrechtsorganisationen als verfassungswidrig kritisiert werden. Also hier kann man, denke ich, mit genügend Empirie belegt sagen, dass hier Grundfreiheiten illegitim eingeschränkt werden. Und es geht mir bei dieser ganzen Sache jetzt gar nicht so stark um diese ganze Diskussion, was ist eigentlich Antisemitismus und was nicht, sondern es geht mir in erster Linie um ein formales Argument, nämlich, dass man hier von einem Umschlagen emanzipativer Regulierungen bezüglich einer Diskriminierungsform in eine illegitime Einschränkung von Freiheitsrechten sprechen kann, wenn staatlicherseits einseitig und repressiv in laufende wissenschaftliche Debatten eben zur Definition dieser Diskriminierungsform eingegriffen wird. Und einschränkende staatliche Regulierung grundsätzlich, ja, sind ja erstmal angebracht. Das ist ja auch das eins der durchaus Ziele von verschiedenen identitätspolitischen Projekten. Aber es kann eben dabei zu illegitimen Einschränkungen kommen, wenn die Definitionen, die dabei verwendet werden, einfach zu viel umfassen. Und wie gesagt, bei den ganzen bei Cancel Culture thematisierten und skandalisierten Phänomenen, also so die Normverschiebung bezüglich Sexismus, Rassismus und Transfeindlichkeit in erster Linie, da spielt das keine Rolle, denn die spielen sich eher auf anderen Ebenen ab und es findet kein so einseitiger staatlicher Eingriff in die Debatten statt, die dann auf den anderen Ebenen kontrovers diskutiert werden. Dieses Problem, würde ich sagen, gibt es halt im Augenblick nur bezüglich des Vorgehens gegen Antisemitismus, aber das wird vom konservativen Diskurs ja gerade nicht als Cancel Culture bezeichnet.
Ja, Leute, Zeit für eine klitzekleine Dissens-Werbebotschaft, denn dieser Podcast hier, der braucht dringend euren Support, damit ich weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer wieder auch neue Leute, um die Zukunft von diesem Podcast hier zu sichern. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir gerade leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die wir ja auch unterstützen. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Carsten Schubert abzustauben, Lob der Identitätspolitik. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Philosophen Carsten Schubert. Ja, wichtige Punkte auf jeden Fall, Carsten. Vielleicht nur noch so viel zum Thema Antisemitismus-Resolution, bevor wir weitermachen. Einfach, weil ich es so krass finde, was da die Ampel mit der Union zusammen beschlossen hat. Ja, also diese Sanktionspolitik, um Antisemitismus zu bekämpfen, die hat auch eine rassistische Schlagseite, wenn es zum Beispiel darum geht, repressive Möglichkeiten im Aufenthaltsrecht auszuschöpfen, um gegen vermeintlich aus dem Nahen Osten importierten Antisemitismus zu kämpfen. So, das ist das eine und einfach, es wird zu einer Cancel Culture in Bildung, Kultur und Wissenschaft führen oder könnte dazu führen. Ja, weil das sind Bereiche, die abhängig sind von staatlichen Mitteln auch und wo schon auf eine Art absehbar ist, dass da Selbstzensur oder Zensur stattfinden wird, dass die Freiheit in diesen Bereichen Bildungsfreiheit, Kulturfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, dass die eingeschränkt wird dadurch und der Diskurs auch eingeschränkt wird. Ja. Was überhaupt nicht heißt, ne, nochmal, um das deutlich zu machen, dass in diesen Bereichen nichts gegen Antisemitismus getan werden muss. Also Antisemitismus hat krass zugenommen, allgemein in der Gesellschaft, aber auch in diesen Bereichen. Aber da gab und gibt es Vorschläge aus der Zivilgesellschaft. Ich verlinke euch da auch was in den Shownotes, wie der Staat besser als mit dieser Resolution zum Schutz jüdischen Lebens beitragen hätte können. Aber das wurde halt wegignoriert, ne, vor allem von der Ampel. Ja, das nur dazu. Diese Blödheit wäre einen eigenen Podcast wert, aber mal zurück zur Identitätspolitik, Carsten. Mhm. Vielleicht können wir mal, Carsten, jetzt den Bogen schlagen auf so ein paar Einwände an Identitätspolitik, die vielleicht auch für eine selbstreflexive Auseinandersetzung für Identitätspolitik FreundInnen, wie wir beide es sind und auch, glaube ich, auch viele Leute, die uns hier zuhören, wo es vielleicht trotzdem aber auch bestimmte Probleme gibt in manchen Aspekten von Identitätspolitik, mit denen man sich befassen sollte. Also da gibt es nämlich auch, glaube ich, Kritiken, die nicht fundamental Identitätspolitik ablehnen, die auch überhaupt nicht Diskriminierung in ihren vielfältigen Formen leugnen, so, die aber auf bestimmte Aspekte hinweisen, die ja mitunter dann vielleicht doch kritisch sind. Du selbst schaust da so auf drei Einwände in deinem Buch. Das ist erstens so ein bisschen, also ich formuliere die Vorwürfe jetzt einfach mal, dass identitätspolitische Gesellschaftskritik zu Moralisierung und damit zum Aufbau von neuer Herrschaft und neuer Unfreiheit führt, was ja im Widerspruch zur Demokratisierung steht. Zweitens, dass der Bezug auf Gruppenidentitäten im Kern anti-emanzipatorisch sei, weil dadurch Menschen auf einen starren Identitätskern reduziert werden, also dieses Essentialismus-Thema. Mhm. Und drittens, dass durch die Bevorzugung bestimmter Perspektiven, die du ja zunächst einmal als sehr wichtig beschrieben hast, ja, weil so überhaupt der Mehrheitsgesellschaft gespiegelt werden kann, wo strukturell, interpersonell, persönlich diskriminiert wird, ne? Dass die Bevorzugung dann aber auch möglicherweise hier und da den öffentlichen Diskurs einschränken kann, weil zum Beispiel mehr zählt, wer etwas sagt, als was gesagt wird. Mhm. Also vielleicht kannst du diese Einwände aus deiner Sicht mal, wie du sie auch im Buch darlegst, erläutern und sagen, wo gibt's da Missverständnisse, Verzerrungen und Verkürzungen auch, aber wo gibt's vielleicht auch Sachen, die einen wahren Kern hat und wo es eine kritische Auseinandersetzung braucht, auch mit Blick auf, wie am Ende dann ganz konkret Identitätspolitik gemacht wird oder Diskriminierungskritik geübt wird.
Also in all diesen drei Feldern gibt es die Probleme quasi als Tendenzen von Identitätspolitik. Aber die Grundthese, und ich glaube, das kann man also sowohl durch den Rückgriff auf den theoretischen Bestand als auch empirisch sehr gut belegen, ist, dass sie durch kritische Reflexion immer wieder eingefangen werden. Also ich beschreibe Identitätspolitik als diese ständige Dynamik der Kritik. Und insgesamt heißt das, dass diese Probleme quasi nicht dominant sind, nicht Identitätspolitik strukturierend, auch wenn sie erwartbar sind, wenn man realistisch auf Identitätspolitik blickt. Und dann gibt es aber noch eine Differenzierung, also zu dem Freiheitsproblem und zu dem Essentialismusproblem. Das sind ja zentrale Bestandteile dieser Fundamentalkritiken von Identitätspolitik. Und hier habe ich quasi eine Fundamentalkritik der Kritik in den ersten beiden Hauptkapiteln jeweils. Und zu dem dritten Problem, dem Problem, das mit Wissen zu tun hat und wer sprechen darf, was man auf das Schlagwort positionaler Fundamentalismus bringen kann. Da ist es ein bisschen komplizierter bei der quasi Lösung des Problems. Und das Problem ist quasi ein demokratietheoretisch größeres, wenn man so will. Und ich sag aber jetzt zu allen drei nochmal was. Also zur Moralisierung und neuer Herrschaft. Wie gesagt, das ist das, was wir gerade schon unter dem Schlagwort Freiheit eigentlich diskutiert haben. Und das ist ein grundsätzlicher Einwand, den ich quasi grundsätzlich zurückweise. Und zwar mit dem Hinweis, dass Politik ja selbstverständlich auch eine Sache der Moralisierung ist und eben der Hegemonie. Das ist ja so ein Begriff, der aus der radikalen Demokratietheorie kommt. Das heißt, es geht auch darum, normative Regeln in der Politik durchzusetzen. Ich plädiere also nicht irgendwie für eine anarchistische Position, sondern ich denke über Prozesse nach, wie durch Identitätspolitik neue Regeln in die Welt kommen und wie sie gesetzt werden und dass die dann mit moralischen Ansprüchen begründet werden. Das ist ja gerade gut und richtig. Also das heißt, es gibt immer Regeln und Normen und auch Moral. Und die Frage ist halt, wie sie ausgestaltet sind. Ne? Die Beispiele dazu über die sexistischen Witze. Anderes wäre Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 legal. Da würde ja jetzt im Rückblick niemand sagen, was für eine total furchtbare Moralisierung die Frauen da gemacht haben. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieser Vorwurf der Moralisierung, der ist in sich problematisch. Denn zu quasi zivilisierter Politik gehört ja das moralische Argumentieren gerade dazu. Hm. Und das zweite Problem zu dem Essentialismus, das ist das zweite Hauptkapitel. Und mit dem gehe ich um, indem ich probiere zu beschreiben, was bei Identitätspolitik eigentlich passiert, also wie sie funktioniert. Und das ist nicht ein essentialistisches Festschreiben und Festnageln, sondern das ist vielmehr eine konstruktivistische Transformation. Deswegen benutze ich auch diesen Begriff der konstruktivistischen Identitätspolitik, um dieses konstruktivistische Moment so herauszuheben. Und das untersuche ich in drei verschiedenen Elementen. Nehmen das also so ein bisschen in seine theoretischen Bestandteile auseinander. Und das eine ist, und ist ziemlich zentral, Subjektivierung. Das ist halt dieser Begriff von Foucault geprägt, der uns darauf aufmerksam macht, dass Menschen sehr tief sozial geprägt sind und in soziale Rollen gezwungen werden. Und das hängt mit, dass das Problem, das das erzeugt, ist eine teilweise auch unbewusste Unfreiheit, weil man eben nur diese Normen kennt, die aber vielleicht problematisch für einen sind, und das ganze Problem des falschen Bewusstseins, ne, was in der marxistischen Tradition eher diskutiert wird. Ich glaube aber, das ist systematisch quasi alles ein ähnliches Problemfeld, egal ob das jetzt mit Foucault oder mit Marx gemacht wird. Und kritische Subjektivierung kann durch Identitätspolitik stattfinden. Das heißt, es gibt einerseits so hegemoniale Subjektivierung von den mehrheitsgesellschaftlichen Normen, aber es gibt auch kritische Subjektivierungsprozesse, durch die Menschen lernen, sich emanzipativer zu den gesellschaftlichen Normen zu verhalten und auch neue Normen zu entwickeln. Ein wichtiges Schlagwort dabei ist auch das feministische Consciousness Raising, also das Bewusstwerden über diese eigene soziale Position. Und deswegen sage ich, Identitätspolitik ist eigentlich ein gesellschaftliches Labor für neue Subjektivierungen, die es erlauben, das Korsett der dominanten Normen zu sprengen. Und dann gibt es zwei weitere Elemente, Artikulation und Repräsentation. Da geht es also darum, zusammenzukommen und eine gemeinsame Kultur zu schaffen, sich auszutauschen darüber, was die Identitäten eigentlich genau sein sollen, auch Institutionen zu gründen und von da aus in die Debatte zu intervenieren. Und ganz zentral ist hier immer, dass es eigentlich Prozesse ständiger Aushandlung und ständiger Kritik sind. Und das heißt am Ende, Identitätspolitik schafft neue Möglichkeiten zu sein und legt uns nicht starr fest. Das Beispiel im Buch, mit dem ich das durchexerziere, ist die schwule Kultur, die ja nicht einfach irgendwie da ist und festgeschrieben ist, sondern aktiv konstruiert wird in einem queeren Worldmaking, teilweise genannt wird und natürlich auch einer Wandlung unterworfen ist und wie gesagt eine ständige auch innere Kritik und Selbstreflexion mit sich bringt. Und jetzt der dritte Punkt zum positionalen Fundamentalismus, den gibt es quasi als eine Gefahr, aber ich glaube, mit der kann gut umgegangen werden und wird auch trotz der Probleme, die es damit gibt, insgesamt auch gut umgegangen. Und ganz kurz nochmal zu der Gefahr, woher kommt die überhaupt? Also die hängt auch jetzt für meine Argumentation mit dem Kern des Arguments zusammen. Nämlich, dass Diskriminierungen unterschiedlich gut verstanden werden können, je nachdem, wie viel Erfahrung man selbst damit hat. Das ist ja der Grund, warum ich sage, Identitätspolitik ist nötig. Sie speist eben dieses Wissen in den politischen Prozess ein und ohne Identitätspolitik gäbe es das nicht. Diese These, die basiert jetzt auf einer, quasi philosophischer gesprochen, auf einer Vernunftkritik. Denn die Diskriminierungs- und Ausschlussprozesse, die sind eben auch epistemisch, die betreffen auch das Wissen. Die hegemoniale Vernunft, könnte man sagen, ist blockiert und deshalb ist die Privilegierung von identitätspolitischen Standpunkten notwendig. Und wenn man dieses Argument, was ich gleich gerne noch quasi weiter begründe, aber wenn man das einmal gekauft hat, und ich glaube, da kommen wir wirklich nicht drum herum, dann hat man auch diese Einflugschneise für die Gefahr eines Relativismus und einer reinen Machtpolitik, wenn die quasi allgemeine Basis der Vernunft in Frage gestellt wird und man einmal anfängt zu sagen, wir müssen auf die Betroffenen hören. Ja, dann ist sofort die Frage, wer ist betroffen, wer legt eigentlich was fest und so weiter und so fort. Und es gibt ja aus der politischen Praxis Berichte darüber, wie das zu unschönen Übertreibungen und zu unsolidarischen Machthandlungen und so weiter und so fort führt. Und insofern ist es jetzt auch nicht so überraschend, dass moniert wird, dass in linken Kontexten jetzt eine Überlagerung der eigentlichen inhaltlichen Debatten stattfindet durch so eine Meta-Debatte, wer eigentlich mehr Rederechte hat. Das wird dann als Opferkontext kritisiert. Aber eine grundsätzliche Anmerkung habe ich jetzt zu dieser ganzen Problematisierung, nämlich, dass das ja alles nur stattfindet in einer ganz spezifischen aktivistischen Praxis. Und es ist doch wirklich verrückt, warum sich die FAZ und die Zeit Sorgen darüber machen, wie genau die Aushandlungsprozesse in mehr oder weniger linksradikalen Aktivistenszenen funktionieren. Ja, also daran sieht man, dass das jetzt für die innerlinke Diskussion vielleicht ein Problem ist, und zu dem mache ich ja Lösungsvorschläge, aber dass das Ganze total hochgejazzt wird und missbraucht wird in der öffentlichen Anti-Identitätspolitik-Debatte. Und jetzt ist es ja so, es wird ein neuer Universalismus statt dieses Tribalismus gefordert. Das sind ja jetzt quasi so die philosophischen Stimmen. Oft sind es tatsächlich ältere Linke, die sich so identifizieren, wie Susan Nyman und so, die sehr, sehr emphatisch für so einen Universalismus statt Tribalismus eintreten. Und damit setze ich mich ja relativ ausführlich auseinander, weil ich das zwar für sehr falsch halte, was sie sagen, das sind immer trotzdem ganz gute Sparring-Partner so.
Ja, wo du jetzt schon drauf gekommen bist, ne? Also damit habe ich es ja auch eingeleitet, ne? Mit jetzt aus dem deutschen Kontext dann zwei Autoren, die da auch für eine Rückkehr zum Universalismus plädieren. Am Ende, weiß ich nicht, ist da immer irgendeine Form von platter Universalismus gemeint, der eben genau die Ausschlüsse, die eben da sind und die durch betroffenen Wissen sichtbar gemacht werden, der die unzureichend, glaube ich, reflektiert, sich mit denen nicht auseinandersetzen möchte, wie auch immer. Mhm. Aber genau, wie lässt sich über dieses Ding, was du da auch in deinem Buch dann thematisierst, Universalismus, Partikularismus, ne? Also partikuläre Betroffenenperspektive, universalistisches Ziel, also wie lässt sich über das Thema Universalismus besser, vielleicht auch emanzipatorischer nachdenken?
Also meine Grundthese dazu ist, dass ein gewisser Partikularismus, eben dieser identitätspolitische Partikularismus, notwendig ist, um das Versprechen, die Werte des Universalismus zu konkretisieren und damit auch besser einzulösen. Also quasi, es ist notwendig, vom Besonderen auszugehen, um zum Allgemeinen zu kommen. Und das ganz Wichtige ist dabei, dass ich beides zusammendenke, Partikularismus und Universalismus, und zwar in so einem Wechselverhältnis. Ich spreche auch von einem Oszillieren. Das heißt, das, was ich vertrete, ist dezidiert keine anti-universalistische Position, sondern es geht darum, einen schlechten, einen falschen Universalismus abzulösen durch einen partikularistischen Universalismus, der am Ende dem quasi universalistischen Anspruch wesentlich besser gerecht wird. Mhm. Und Susan Neiman, die dieses Buch Links ist nicht woke geschrieben hat, die halt emphatisch für so einen linken Universalismus eintritt. Und dazu würde ich sagen, Universalismus abstrakt teile ich selbstverständlich. Also und auch die Sachen, wie sie das ausbuchstabiert, irgendwie Solidarität und andere linke Grundwerte, das ist alles schön und gut. Das kleine Problem hieran ist, dass wenn es dann konkret wird, der Bezug auf den Universalismus eigentlich immer nicht mehr ist als nur eine rhetorische Verstärkung der eigenen Werturteile. Also wenn Neiman das dann auf konkrete politische Probleme runterbricht, zum Beispiel Bewertungen zum Aktivismus von Transpersonen für ihre geschlechtliche Selbstbestimmung, dann wird es da sehr schnell sehr haarig aus einer emanzipativen Perspektive und man fragt sich, was denn der Universalismus hier jetzt eigentlich runtergebrochen bedeutet. Mhm. Und das heißt, Universalismus zu sagen, hilft ja noch nicht viel, wenn man es nicht konkretisiert. Ja. Und das größere Problem liegt aber darin, dass bei Neiman der Universalismus zu einer Eigenschaft wird, mit der politische Gruppen in Gut, das ist dann Neiman selber und eben die universalistische Linke, wer immer das jetzt für sie sein mag, und schlecht, also die Woken, die so total substantialisiert werden, dass es diese Aufteilung gibt und so ein Aburteilen stattfindet und dadurch eigentlich die Spaltung eingezogen wird, die sie ja selbst kritisiert. Ja, also es ist eine völlig merkwürdige Argumentation. Mhm. Und das ist jetzt ja quasi so die Auseinandersetzung mit einer philosophischen Kollegin. Vielleicht kann man das Problem mit dem falschen Universalismus auch noch an einem konkreteren Beispiel machen. Es gibt ja diese ganze Diskussion zu rassistischer Diskriminierung und Colorblindness. Ja? Colorblindness ist die Position, das wird insbesondere in den USA diskutiert.
Das ist so ein alter Schuh, aber das hält sich halt irgendwie noch. Rassismus kann nicht da sein in der Welt, ich sehe keine Farben.
Genau, also es ist quasi eine liberale Position, ja, dass man sagt, ich sehe keine Farben, wie du es gerade gesagt hast. Für mich sind alle Menschen gleich, ja. Und das ist ja erstmal irgendwie so ganz flach gesagt tatsächlich irgendwie eine antirassistische Position, weil sie ja die rassistische Unterscheidung explizit ablehnt. Nur ist halt das Problem, dass solche Art von Gleichbehandlung bei rassistischen gesellschaftlichen Strukturen eben trotzdem zu einer sozialen Benachteiligung führt. Und der Witz ist, dass wenn die Menschen dann auf diese Art und Weise soziale Unterschiede negieren, sie auch die epistemischen Unterschiede negieren, die so zentral in dieser Debatte sind. Also epistemische Unterschiede, damit meine ich, anzuerkennen, dass die Arten von Wissen, die wir über verschiedene gesellschaftliche Umstände und insbesondere über Diskriminierung haben können, ja damit zu tun haben, wie man sozial situiert ist und was man ausgesetzt ist und was man erlebt. Und wenn man jetzt sagt, dass rassistische soziale Unterschiede eigentlich negiert werden sollten, dann führt das auch zu so einer Negierung der epistemischen Unterschiede. Und das führt dann zu so einem Fehlschluss, dass man quasi einen normativen Universalismus anführt, also sagt, ich will, dass alle Menschen gleich sind und behandle deswegen alle Menschen gleich. Und daraus folgert man dann sowas wie so einen epistemischen Universalismus, also dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu den gleichen Arten von Wissensbeständen haben, ohne irgendeine Arbeit für dieses Wissen aufwenden zu müssen. Und das führt regelmäßig zum Absprechen von Diskriminierungserfahrungen. Mhm. Ja? Also das nur zwei Beispiele dafür, warum so ein klassischer Universalismus ein Problem ist. Und jetzt beruht mein Argument für die Notwendigkeit von Identitätspolitik auf den feministischen Standpunkttheorien und auch so neueren Forschungen zur politischen Epistemologie. Und da geht es darum, dass Wissen situiert ist und Objektivität nicht durch eine Abstraktion vom eigenen Standpunkt erreichbar ist, wie das oft in der Wissenschaftstheorie gar nicht so viel, aber irgendwie so in der Populärpraxis von Wissenschaft gesagt wird, ja? Also je weiter man sich persönlich entfernt, desto objektiver kann Forschung oder insgesamt Wissen sein, sondern die Standpunkttheorien weisen darauf hin, dass wir immer sozial situiert sind, selbst in der Forschungspraxis, wo es ja darum geht, schon Prozeduren herzustellen, um so gute Objektivität wie möglich herzustellen. Und dass stärkere Objektivität nur erreichbar ist durch den Einbezug der sozialen Situiertheit und den Ausgang von der sozialen Situiertheit und der kritischen Reflexion der sozialen Situiertheit und auch einer quasi kritischen Reflexion unterschiedlicher Perspektiven. Also das ist das Grundlagenargument dafür, dieser Bezug auf diese Standpunkttheorien, warum Identitätspolitik notwendig ist für die Demokratisierung der Demokratie und warum praktisch auch eine gewisse Privilegierung von identitätspolitischem Wissen erfolgen sollte. Und jetzt ist es aber natürlich eine Herausforderung. Wenn man das jetzt, wie gesagt, einmal akzeptiert hat als eine vernünftige Position, und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, weil die Argumente dafür so überzeugend sind und das ja eigentlich in den Forschungen, die sich damit beschäftigen, das jetzt auch nicht besonders umstritten mehr ist. Aber das führt natürlich dann zu der Herausforderung, wie das jetzt nicht in so einen positionalen Fundamentalismus mündet.
Hm. Ja, auf jeden Fall schon wichtige Argumente, die du uns da mitgegeben hast. Vielleicht, Carsten, kannst du aber tatsächlich noch mal ein bisschen mehr über diese Gefahr dessen sprechen, was du positionalen Fundamentalismus nennst. Mhm. Denn auch, da würde ich schon zustimmen, wenn das die Identitätspolitik bzw. Diskriminierungskritik in keinster Weise als Ganzes bestimmt, wird das ja zum einen im öffentlichen Diskurs von GegnerInnen hochgejatzt, so. Also wenn es dann in seiner Extremform heißt, nur noch Betroffene dürfen sprechen, so. Mhm. Und gleichzeitig kann die grundsätzliche Privilegierung von marginalisiertem Wissen, ne, und das kennt man ja auch aus linken Kontexten, so, ne, wo SprecherInnen-Positionen, wo da Wert drauf gelegt wird und so. Das kann ja auch zu Problemen führen. Zum Beispiel dann, wenn Betroffene Kritik an ihren politischen Positionen mit Bezug auf ja ihre Betroffenheit vielleicht und die Nicht-Betroffenheit anderer dann abbügeln. Mhm. Also in unserer individualistischen Gesellschaft gibt's ja die Tendenz, dann die eigene Perspektive dann vielleicht auch zu überhöhen. Ja. Also sag vielleicht ein, zwei Takte dazu zu diesem Problem des Positionsfundamentalismus, wie du es nennst. Und wie lassen sich vielleicht so problematische Übertreibungen verhindern?
Also eine Sache ist wichtig, dass es bei diesem ganzen Standpunktdenken um Standpunkte und nicht um Perspektiven geht. Der Unterschied ist, eine Perspektive ist das, was ich einfach so individuell erfahre und quasi so unmittelbar dann dazu denke. Ein Standpunkt ist gemeinsame Arbeit. Ja, ein Standpunkt ist, wenn man, wenn verschiedene Leute mit den Erfahrungen zusammenbringen und ihn dann irgendwie auf einen Begriff bringen und beschreiben. Und das ist deswegen wichtig, weil solche Standpunkte auch entwickelt werden im Austausch mit akademischer Wahrheitsproduktion, ja, mit Wissenschaft und in gegenseitiger Kritik. Es geht also immer um Kommunikation und Lernen und auch darum, andere zu erreichen. Und das heißt, geht hier überhaupt nicht um irgendwelche unüberbrückbaren Standpunkte und Blockaden, sondern sondern das ist quasi die Basis für Solidarität. Das ist in diesem Standpunktdenken, wenn man so will, schon eingebettet, dass es darum geht, etwas Gemeinsames zu entwickeln von der Partikularität aus. Und das ist auch wichtig für ein anderes Problem, das in Bezug auf diese positionaler Fundamentalismus-Debatte oft genannt wird, nämlich, dass sich Individuen einfach hinstellen und sagen, ich denke das jetzt aber so und ich habe jetzt hier einen Anspruch. Ich bin so und so diskriminiert und deswegen habe ich hier jetzt recht. Das ist ja was öfters irgendwie, wo öfters Fälle kritisch diskutiert werden, einer solchen Problematik, dass es ein rein individuelles einfach Setzen gibt, das sich dann der Kritik entzieht. Und durch diese Rekonstruktion dessen, was es eigentlich vernünftigerweise bedeutet, dieses Standpunktargument zu machen, die ich da im Buch vorschlage, zeige ich halt, dass solche Positionen keine Berechtigung haben. Denn einen identitätspolitischen Standpunkt beziehen, den kann man nicht einfach so aus sich selbst heraus, ja, sondern das ist halt diese gemeinschaftliche Arbeit, die auf Objektivierung und intersubjektive Kommunikation zielt. Man kann nicht einfach sagen, ich denke das jetzt so, deswegen ist das so, oder ich fühle das jetzt so, deswegen ist das so. Und deswegen gibt es hier in diesen Theorien Maßstäbe dazu, wie die Positionalität von Wissen vernünftigerweise verstanden werden kann. Und die bieten gute Gegenargumente für die meisten praktisch aufkommenden missbräuchlichen Fälle. Und meiner Praxiskenntnis nach ist es auch so, dass wenn Leute solche Positionalitätsargumente missbräuchlich verwenden, dass es dann eigentlich doch in der Praxis meistens nicht so ist, dass das einfach unwidersprochen hingenommen wird, sondern dass dann letztlich genau mit so ähnlichen Argumenten, wie ich sie hier theoretisch rekonstruiere, auch gesagt wird, hey, Moment mal, das stimmt doch nicht. Diese Sache, über die wir jetzt reden, die hat doch zum Beispiel gar nichts mit der sozialen Position zu tun. Da hast du doch jetzt nicht irgendwie mehr Rechte gehört zu werden als andere. Oder die sagen, hey, Moment mal, das Argument, das du jetzt vorbringst, das widerspricht ja total den Theorien, die wir dazu haben und so weiter und so fort. Mhm. Also ich habe, um das so ein bisschen akademischer zu formulieren, in diesem ganzen Foucault'schen Framework dann doch einen sehr starken habermasianischen Optimismus eingebettet in Bezug auf die Rationalitätserzeugungskräfte von identitätspolitischen Debatten, die solche problematischen Übertreibungen, zu denen die Theorien Gelegenheitsstrukturen bieten, auch immer wieder kritisch reflektieren und einholen können.
Ja, das war jetzt eine gute Überleitung, um darüber zu sprechen, wo Identitätspolitik von einem fortschrittlichen Anliegen auch manchmal in was Regressives kippen kann. Das hängt ja vielleicht mit der Essentialisierung von Identität oder eben der Verabsolutierung von Sprechpositionen zusammen. Also ein Beispiel, wo Identitätspolitik ja von was Fortschrittlichem in was Regressives kippt, nennst du in deinem Buch den TERF-Feminismus. Also einen trans-exkludierenden Feminismus, der Transfrauen diskriminiert, weil diese angeblich keine echten Frauen sind. Mhm. Vielleicht kannst du zu diesem konkreten Beispiel was sagen. Warum siehst du, dass TERF-Feminismus eine regressive Form von Feminismus darstellt? Und du entwickelst in deinem Buch auch Maßstäbe, ja, die vielleicht so ein bisschen dabei helfen können, auch wenn es sehr abstrakte Maßstäbe sind, aber die so ein bisschen dabei helfen können, demokratisierende von regressiver Identitätspolitik zu unterscheiden. Also vielleicht kannst du auf diese Maßstäbe ein und dann auf das Beispiel TERF-Feminismus.
Ja, also dazu habe ich im Buch zwei Vorbemerkungen, die ich auch hier gerne machen würde, weil das schon wichtige Disclaimer sind, nämlich einerseits ein Realismus. Es ist bei identitätspolitischer Praxis zu erwarten, dass es gewisse Essentialisierungen, gewisse Verhärtungen gibt und auch gewisse positionale Fundamentalismen, weil das in quasi ein erwartbares Element dieser gemeinsamen Identitäts- und Positionsbildung ist. Und das sollte uns aber nicht dazu verleiten, eben so eine Fundamentalkritik zu machen, wie sie passiert in dieser öffentlichen Debatte, sondern es geht eher darum, zu schauen, wie Identitätspolitiken unterschiedlich gut oder schlecht damit umgehen können. Ja, das ist quasi der realistische Vorbehalt. Und der epistemische Vorbehalt, das ist der zweite. Ich gebe im Buch und auch jetzt hier nur relativ abstrakte Maßstäbe. Und das liegt daran, dass ja diese ganze Theorie, die auf einem gewissen Skeptizismus in Bezug auf unser Wissen beruht, natürlich jetzt nicht irgendwie so große inhaltliche Linien dazu einziehen kann, was jetzt in Ordnung ist und was nicht, sondern es gibt gute Gründe nach diesen epistemologischen Kritiken, gerade wenn man in einer sozial privilegierten Position ist, eine sehr große, gesunde Position Skepsis gegenüber den eigenen normativen Bewertungen von Identitätspolitik zu haben. Also der Witz an Identitätspolitik ist ja gerade, dass eine nicht-hegemoniale, eine minoritäre Position protestiert und das dann aus einer privilegierten Position, das erstmal vielleicht alles befremdlich wirkt und irgendwie falsch und so weiter und so fort, das ist ja erwartbar. Ja? Und deswegen bin ich im Buch und auch allgemein mit irgendwie so allgemeinen Maßstäben, was ist gut, was ist schlecht, so der Richter hier am Schreibtisch als mittelalter weißer Mann, dann doch sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Deswegen sind die Maßstäbe auch relativ abstrakt. Und auf den Punkt gebracht, kann man den Vorschlag zu den Maßstäben beschreiben, dass Identitätspolitik dann demokratischer ist, wenn sie mit solchen potenziellen Verhärtungen und Fundamentalismen produktiv umgeht, wenn sie sich immer wieder selbstkritisch reflektiert und dabei weiterentwickelt. Und wenn das nicht so ist, dann kann sie eher ins Regressive kippen. Und genauer schlage ich dann drei Maßstäbe vor, die eigentlich auch schon in dem, was wir bis jetzt gesagt haben, drin sind. Das ist quasi so eine Art Zusammenfassung. Also das erste und zentrale ist die Orientierung an den universalistischen Werten der Freiheit und Gleichheit. Und das hatte ich ja ganz am Anfang schon bei der Definition von Identitätspolitik gesagt, es ist quasi begrifflich schon eingeschrieben, dass es um die Verbesserung dieser Werte geht, weil es ja gegen Diskriminierung gerichtet ist. Und zentral ist hier jetzt, dass sich diese Ansprüche an die eigene Emanzipation nicht gegen andere richten dürfen. Ja, also man darf die eigene Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit nicht auf dem Rücken oder auf den Kosten anderer austragen. Das ist die Orientierung an den universalistischen Werten. Das ist ein Maßstab für demokratisierende Identitätspolitik. Mhm. Und der zweite ist selbstkritische Reflexion. Und das liegt daran, der ist so zentral, weil dieser erste substanzialistische Maßstab, Freiheit und Gleichheit, diese beiden Werte sind ja sehr umkämpft. Also es kann ja nicht ein für alle Mal festgelegt werden, was die heißen. Im Gegenteil, argumentiere ich ja die ganze Zeit dafür, dass Identitätspolitik eine große dynamische Reflexionsmaschine dafür ist, immer wieder neu zu konkretisieren, was Freiheit und Gleichheit eigentlich bedeuten können. Und insgesamt gibt es ja besonders in Bezug auf Gleichheit dann diese zwei großen Linien, entweder eher die Angleichung und Integration und gleiche Rechte oder die Anerkennung der unterschiedlichen Besonderheit. Und wenn man dann rein reinzoomt in jetzt wieder linke aktivistische Auseinandersetzungen, beispielsweise im queeren Kontext, dann wird schnell klar, dass man da mit einer leichten Umstellung der normativen Bezüge sofort ganz andere politische Forderungen stellen kann. Das heißt, wir brauchen diese selbstkritische Reflexion und offene Kommunikationsstrukturen und auch die ständige Rückkopplung an die Wissenschaft, um diese Probleme kontinuierlich zu reflektieren und das Ganze weiter zu entwickeln. Und das Gegenteil davon, das quasi undemokratische, sind antiwissenschaftliche Kommunikationsblockaden, die ich vor allen Dingen jetzt, das Beispiel, was ich im Buch anführe, ist der transexkludierende Feminismus, bei dem ich das vor allen Dingen am Werk sehe. Aber es gibt sicher auch andere Beispiele. Wichtig hier bei diesem Punkt der selbstkritischen Reflexion: das ist ein Argument, das vor allen Dingen auf so einer Meso-Ebene, auf so einer so ein bisschen rausgezoomten Ebene funktioniert, weil die Diagnose, ob jetzt eine Identitätspolitik besonders selbstkritisch reflexiv ist, das kann man ja nicht in Bezug auf jetzt eine spezifische Situation gut machen, weil für solche spezifischen Situationen ja auch immer der epistemische Vorbehalt gilt. Das heißt, es geht eher darum, so grob identitätspolitische Projekte insgesamt zu beschreiben. Also ich glaube, man kann relativ gut sagen, dass die queere Identitätspolitik ein extrem hohes Maß an solcher ständigen selbstkritischen Kommunikation hat. Die antirassistische Identitätspolitik im ständigen selbstkorrigierenden Gespräch. Der dritte Punkt, und das ist so eine Art Konkretisierung der beiden ersten, ist Intersektionalität oder spezifischer eine intersektionale Ausrichtung, weil natürlich diese ersten beiden Punkte bedeuten, dass identitätspolitische Projekte nicht zu inneren Diskriminierungsverhältnissen und Machtstrukturen führen sollte. Also beispielsweise Rassismus in der schwulen Community oder Rassismus im Feminismus. Ja, das ist so ein typisches Problem. Und bei der intersektionalen Ausrichtung geht es halt darum, dass es ein Maßstab an identitätspolitische Projekte ist, dass sie solche möglichen inneren Diskriminierungsstrukturen mitdenken und auf dem Schirm haben. Ich sage aber explizit Ausrichtung und nicht einfach so Intersektionalität, weil der Witz an Identitätspolitik ja schon immer noch ist, dass ein partikularer Standpunkt in Bezug auf eine partikulare Diskriminierung artikuliert wird. Das heißt, Identitätspolitiken, einzelne Identitätspolitiken können jetzt quasi nicht alle Diskriminierungsformen bearbeiten, sondern es ist kein Problem, dass sie jeweils auch sich konzentrieren auf spezifische Diskriminierungsformen und Identitäten, denn sonst würde der Anspruch sein, dass sie eigentlich sowas wie so eine universalistische Diversitätspolitik, die alles mit einbezieht, machen müssten. Und das widerspricht ja so dem begrifflichen Kern. Also es gibt schon so ein gewisses Spannungsverhältnis und ich würde sagen, das ist unaufhebbar, aber das ist ja kein Problem, dass es unaufhebbar ist, zwischen Intersektionalität und Identitätspolitik.
Ja, das ist bei aller Abstraktheit sind es trotzdem Anhaltspunkte, denke ich. Vielleicht kannst du es an dem Beispiel Turf-Feminismus jetzt aber nochmal deutlich machen, wo da ja dieser Radikalfeminismus, transexkludierende Radikalfeminismus, wo der aus deiner Sicht eben diese Maßstäbe an fortschrittliche Identitätspolitik verletzt und ins Regressive kippt. Das ist das eine. Und was mich noch interessiert hätte, es ist ja auch in Bezug auf Autoritarismus und Faschismus von gesellschaftlicher Regression die Rede. Und vielleicht kann man in so einem völkischen Nationalismus der AfD oder auch einer identitären Bewegung, ich meine, die trägt das mit der Identität schon im Namen, vielleicht kann man das auch als identitäre Politik bezeichnen. Und vielleicht auch auf die Idee kommen, da von regressiven Identitätspolitiken zu sprechen. Du machst das explizit nicht. Für dich sind das keine Identitätspolitiken, auch keine Identitätspolitiken, die regressiv sind. Hätte mich mal interessiert, warum du das da klar trennst, diese Begriffe. Aber zunächst vielleicht nochmal zwei Sätze eben zur regressiven Dimension von TERF-Feminismus.
Genau, also im Buch habe ich ja tatsächlich das Beispiel des TERF-Aktivismus. Und ich glaube, das ist für diese Beschreibung der regressiven Identitätspolitik ganz gut geeignet, weil ich diesem Aktivismus nicht absprechen möchte, grundsätzlich schon identitätspolitisch gestartet zu sein als radikaler Feminismus. Und ich sehe aus der Position, das würde dann sehr detailliert werden, schon auch bestimmte quasi nachvollziehbare Probleme mit bestimmten innerqueeren Forderungen, die teilweise artikuliert werden. Also wenn es beispielsweise als transphob gelten würde, wenn eine Cis-Lesbe irgendwie keine Transfrau daten möchte, dann ist das, glaube ich, ein Fehlschluss von einer strukturellen Diskriminierungskritik auf einen individuellen moralischen Imperativ. Anders sieht es schon wieder aus, wenn man auf seinen Dating-Profilen groß diskriminierende Sachen schreibt, ja, so wie das in der schwulen Community oft passiert, dass dann bei Grindr steht, no femmes, no blacks, no Asians. Das ist wiederum diskriminierend. Mhm. Aber ich glaube, dass man schon aufpassen muss, dass so eine sehr abstrakte Kritik an gesellschaftlichen Strukturen und Normen nicht unmittelbar zu einer moralischen Beurteilung von Verhaltensweisen führt, die sich auf den ersten Blick an diesen Normen orientieren. Ja, also ich glaube auch, es wäre falsch, aus einer queerpolitischen Perspektive pauschal zu sagen, heiraten ist irgendwie illegitim. Ja, aber das Problem an dem zeitgenössischen Aktivismus der TERFs, der in der ganzen westlichen Welt stattfindet, ist, dass er ausschließlich gegen die geschlechtliche Selbstbestimmung von Transpersonen gerichtet ist. Es ist also ein Aktivismus, der ganz explizit gegen die Gleichheit und Freiheit von Transpersonen gerichtet ist und deswegen diesen ersten Maßstab eklatant verletzt. Und auch der zweite Maßstab, die selbstreflexive Kritik, zu der ja auch gehört, dass man nicht populistisch agiert, sondern objektivierbare, nachvollziehbare Argumente macht. Auch da sehe ich sehr, sehr große Defizite, weil die Argumente gegen die geschlechtliche Selbstbestimmung von Transpersonen wissenschaftlich nicht haltbar sind. Ja, und insofern ist das schon jetzt, wenn man sich die aktuelle Landschaft anguckt, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Identitätspolitik regressiv kippen kann. Hm. Was anderes sind Projekte, die ich überhaupt nicht als Identitätspolitik bezeichnen würde. Nationalistische Projekte. Ja, also die identitäre Bewegung, die schließe ich durch meine Identitätspolitik-Definition quasi aus Identitätspolitik. Und das ist deswegen wichtig, weil ich ja das Argument machen will, dass Identitätspolitik grundsätzlich demokratisierend ist. Und ich glaube, dass so eine Hufeisenbegriffsverwendung eigentlich auch nur von Identitätspolitik-GegnerInnen angeführt wird. Also Bernd Stegemann zum Beispiel, der sagt, es gibt linke und rechte Identitätspolitik und die haben beide die gleichen fundamentalen Grundprobleme. Mhm. Ich glaube, das dient vor allen Dingen der Delegitimierung der linken Identitätspolitik, indem man sie so gleichsetzt. Und ich glaube, wenn man den Begriff der Identitätspolitik zu weit fasst, dann verliert man auch eben dieses demokratietheoretische Besondere, dieses Ausgezeichnete der Identitätspolitik aus dem Blick. Mhm. Und nach der Definition von Identitätspolitik, die ich vorgeschlagen habe, geht es ja immer um die Basis von Identitätspolitik sind immer real existierende Diskriminierungen. Und das ist bei dieser nationalistischen Politik ja nicht der Fall, sondern geht auf jeden Fall von einer majoritären Perspektive aus und motiviert vor allen Dingen den Ausschluss von anderen und erfüllt deswegen so die Grundelemente von Identitätspolitik überhaupt nicht, sondern ich nenne das dann exkludierende Gruppeninteressenpolitik.
Ja, gruppenbezogen menschenfeindliche Politik. Oder man nennt das Kind einfach beim Namen rechte, rechtsextreme, faschistische Politik, rassistisch, sexistische, queerfeindliche, wie auch immer.
Ja.
Ich würde zum Schluss, Carsten, nur noch mal zusammenfassend gerne den Bogen zum Anfang schlagen. Wir sind ja damit gestartet, dass Identitätspolitik auch von manchen Linken als gefährlich angesehen wird, weil sie so diese Stimmen, das Trennende statt das Gemeinsame betont. Und jetzt gerade in diesen krisenhaften Zeiten, ja, wo wir einen Aufstieg der Rechten sehen, aber auch eine Verrohung der Mitte, mehr Autoritarismus, könnten manche schon sagen, ja, die Betonung von Identitäten, die ist doch nur Wasser auf die Mühlen der Rechten und Wasser auf die Mühlen von gesellschaftlicher Spaltung. Vielleicht platt gesagt, lass uns Politik für die Mehrheit machen und nicht für Minderheiten. Was würdest du dem entgegenhalten?
Ja, ich glaube, das führt zu einem problematischen falschen Universalismus, der dann Diskriminierung wieder reproduziert. Und ich hatte ja da am Anfang, als wir über das Problem mit der Klassenpolitik gesprochen haben, schon gesagt, dass ich kein grundsätzliches Problem sehe für die Kritik am Kapitalismus, Identitätspolitik mit einzubeziehen und das Ganze intersektional zu gestalten. Und ja, deswegen würde ich vor einem solchen Bestreben, quasi so eine Art linke Anti-Identitätspolitik weiterzutreiben, in der Hoffnung, dass man damit dem Rechtsdruck etwas entgegensetzen kann, davor würde ich warnen. Denn es ist ja dieser Rechtsdruck, der als erstes und vor allem auf gesellschaftliche Minderheiten zielt. Und insofern ist es quasi, um diese Bewegung insgesamt aufzuhalten, glaube ich, ein zentraler Angriffspunkt, identitätspolitische Projekte zu stärken, vor allen Dingen in der gesellschaftlichen Linken, und damit ja, sie wieder etwas stärker zu machen. Mhm. Und ein anderer Gedanke, weil du gerade den Rechtsruck angesprochen hast, dieses ganze Argument, das ich mache über diese Prozesshaftigkeit der Identitätspolitik, das basiert ja schon letztlich darauf, dass man eine Öffentlichkeit hat, die zwar durch bestimmte Wissensblockaden blockiert ist, aber die grundsätzlich das Commitment an diesen demokratischen Grundwerten teilt. Die es zwar nicht verwirklicht, die davon profitiert, dass es nicht verwirklicht ist, aber die man trotzdem in so einer Art internen Kritik darauf festnageln kann und also auch vernünftig überzeugen kann. Das ist ja die quasi Basis dafür, dass diese ganze Kritik funktioniert und dieser Optimismus gerechtfertigt ist, dass sie verfängt und Institutionen dann auch ändert. Vielleicht ist das Buch 2 Jahre zu spät, weil der Rechtsruck jetzt schon weiter fortgeschritten ist und man immer mehr Zweifel daran haben kann, dass es dieses allgemeine gesellschaftliche Commitment zu diesen zentralen demokratischen Werten Freiheit und Gleichheit immer noch genauso gibt. Zumindest kann man, glaube ich, sagen, dass es stark erodiert. Und das bedeutet, glaube ich, für linke Theorie und für linke Praxis, dass eventuell auch ein gewisses Umdenken nötig ist, um den Rahmen, in dem meine Argumentation funktioniert, zu verteidigen, der ja letztlich die liberale Demokratie ist, bei der Minderheitenschutz eine ganz, ganz fundamentale Funktion hat. Und das ist eine Herausforderung für das linke Denken, das eher anti-institutionell ausgerichtet ist. Weil eigentlich jetzt die Verteidigung des liberalen Rechtsstaats wird wahrscheinlich in Zukunft eine immer wichtigere Rolle in linker Praxis einnehmen müssen.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Will ich gar nicht verleugnen. Und gleichzeitig scheint mir, liegt nur in der Flucht nach vorne, in der Vertiefung von Demokratie, im über die liberale Demokratie hinausgehen, in irgendwie einem demokratischen Sozialismus. Da liegt der Schlüssel, auch liberale Rechte zu verteidigen, denke ich, ja.
Absolut, absolut. Das ist ja das ganze Projekt, das ich vorschlage. Aber wie gesagt, die gesellschaftlichen Bedingungen wandeln sich. Und ich möchte das überhaupt nicht als ein Gegensatz verstanden wissen. Ja, wenn ich jetzt sage, liberaler Rechtsstaat verteidigen, dann ist das überhaupt nicht im Gegensatz zur Vertiefung der Demokratisierungsprozesse durch Identitätspolitiken, sondern letztlich eine andere Seite der Medaille. Aber auch im Buch ist die quasi Wirkung der Identitätspolitik ja immer eine sehr, sehr kritische. Und sie verlässt sich quasi darauf, dass die Institutionen in sich schon eine gewisse Stabilität haben. Also es gibt Anzeichen dafür, dass sich das ändert und dass die Gefahr eines tatsächlichen Kippen in einen Autoritarismus real ist.
Carsten, ich möchte dir vielmals danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Ja, ich fand es sehr spannend. Ich glaube auch, das wird den Leuten so gehen, die uns zuhören. Danke dir.
Ja, ganz, ganz vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Philosoph Carsten Schubert. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Lob der Identitätspolitik interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.